BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Ja, hallo und willkommen bei Power BI or Die. Heute wieder mit einem tollen Experten dabei, der aber allerdings die Beratung verlassen hat, um dann in die Linie zu gehen. Martin Bubenheimer, hallo, wie ist das denn so?
Ja, hallo Arthur, vielen Dank für die Einladung. Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, war ich ja tatsächlich noch in der Beratung und bin jetzt als Power BI Architekt wieder nach intern gegangen und muss sagen, es ist gut, beide Seiten zu kennen oder auch als Interner die Beratung zu kennen. Dann versteht man nämlich, warum die Berater das abliefern, was sie abliefern.
Okay. Ja, ich habe ja immer eher manchmal die Meinung, die Internen, die machen ja sowieso mehr Dokumentation und irgendwelche Routineaufgaben, die wirklich spannenden Sachen machen ja die Berater. Warum macht man das denn freiwillig?
Naja, tatsächlich ist es bei uns, zumindest bis ich gekommen bin, so gewesen, dass wir die Implementierung überwiegend von Dienstleistern haben machen lassen und das Wissen nicht intern hatten. Aber auf der anderen Seite sehen die Kollegen auch, dass sie halt nicht mitreden können, wenn was nicht funktioniert oder lange dauert. Da kann der Berater sagen, es ist halt so und ohne eigenes Verständnis muss man das halt hinnehmen. Und da arbeiten wir jetzt schon dran und es kommt mehr und mehr der Wunsch auf, auch eigene Expertise aufzubauen in den Fachbereichen teilweise. Stellen wir auch ein. Und das ist also für mich persönlich in meiner Rolle jetzt nur noch die langweilige Verwaltung und Dokumentation gibt, das kann ich überhaupt nicht bestätigen.
Okay,
also ich würde sagen, es vergeht keine Woche, ohne dass ich auch noch neue Dinge lerne. Und Okay. Es ist einfach ein anderes Level, ob man jetzt, was weiß ich, Kunden mit Business Central berät, wo jetzt das wichtigste Anliegen ist, ob man nicht doch noch irgendwo eine Lizenz sparen kann. Oder ob man jetzt auf Enterprise-Level arbeitet und die Fragen zum Beispiel sind, ob man eine Deployment-Pipeline über 2 Premium-Capacities verteilen kann oder ob sie alle Workspaces einer Deployment-Pipeline in der gleichen Capacity liegen müssen. Ist das eine technische Frage oder eine Lizenzfrage? Das sind jetzt halt eher die Fragestellungen, aber nicht Okay. Weniger interessant.
Ja, also du darfst durchaus auch die spannenden Sachen machen. Das ist ja tatsächlich erfahrungsbasiert und ich merke ja auch, du wurdest offensichtlich geholt, auch um so eine Art internen Champion dann auch zu haben, um auch nicht alles nach extern zu geben.
Ja, also beides. Also wir wollen einen internen Champion und ein wesentlicher Teil meiner Aufgabe ist auch, Wissen im Unternehmen aufzubauen und zu streuen.
Okay.
Was wir jetzt eingeführt haben, ist eine Community of Practice. Wir treffen uns wöchentlich. Wir haben Schulungsmaterialien produziert für die Mitarbeiter, also sowohl für diejenigen, die jetzt Power BI nur als Business-User nutzen, die Reports nutzen, aber auch für Entwickler, also zumindest so auf Self-Service-Niveau, um jetzt eigene Schulungen zu produzieren für DAX auf höchstem Niveau. Dazu ist jetzt einfach Okay. Die Zielgruppe bei uns noch zu klein, aber wenn die wächst, dann würden wir da auch weiter in die Tiefe gehen.
Also okay,
das ist also auch ein spannender Teil. Community-Bildung, was ich jetzt im Prinzip in der Öffentlichkeit schon gemacht habe, im Unternehmen ist ein ganz wichtiger Bestandteil bei uns.
Okay, das heißt, ihr seid da echt schon groß. Also wenn ich höre, mehrere Premium-Kapazitäten, jetzt du quasi als zentraler Experte und dann baust du noch die Key-User zusätzlich auf. Wie ist das so? Also wie viele Nutzer habt ihr insgesamt und wie viele Experten und so? Kannst du da was erzählen?
Also ich bin ja bei einer japanischen Muttergesellschaft in Europa-Niederlassung. Also wir haben in Deutschland Produktion als auch Vertriebsstandorte überall in Europa. Und ich betreue den gesamten europäischen Raum und da haben wir mehrere hundert Nutzer auf jeden Fall.
Okay, also schon groß und dann auch sollen ja auch Key-User in Fachbereichen aufgebaut werden. Ist nicht das Ziel, einfach, dass du dann zentral einfach Reports erstellst oder irgendwie Berater koordinierst, die das erstellen. Das gehört halt dazu.
Überhaupt nicht. Dazu hätte ich gar nicht die Kapazität, sondern ganz im Gegenteil. Für mich selbst gilt die Maxime, je besser ich meine Arbeit mache, desto weniger habe ich zu tun, weil es die Leute selber hinkriegen. Also insofern bin ich völlig selber dafür verantwortlich, wie viel oder wenig. ich arbeite. Mhm. Und wir haben eben so ein Hub and Spoke Organisation schon, was die Datenplattform angeht. Also wir haben eine Snowflake-Umgebung, nicht Fabric, und werden wir wahrscheinlich jetzt in absehbarer Zeit auch nicht ändern, aber mit dem Snowflake ist die Architektur relativ ähnlich. Und wir haben eben in der Europazentrale betreiben wir quasi die Plattform, da bin ich auch mit Power BI Teil des Plattformteams, und die einzelnen Regionen oder Niederlassungen erstellen dann darauf ihre Datenprodukte.
Okay, also das heißt, ich kenne dich ja auch als jemand, der wirklich hohen Anspruch auch an Qualität immer hat, und auch in Datenmodellierung muss wirklich gut sein, da kannst du bestimmt gleich noch mehr erzählen. Aber wie ist es jetzt mit diesen Spokes? Da sind ja vielleicht Leute, die gerne mit dem Tool arbeiten, aber die vielleicht einfach nicht dieselben Qualitätsstandards haben, weil die eben ja die Daten einfach so brauchen, wie sie es gerade für die nützlich ist, aber eben nicht perfekt nach Kimball da ausmodellieren.
Ja, also ich würde sagen, ein Akzeptanzproblem, dass man das ordentlich machen muss, das haben wir überhaupt nicht, weil die Anwender ja selber erleben, wie die Performance einbricht und wie kompliziert Measures werden, wenn man es nicht ordentlich macht. Und wir haben natürlich auch die Situation, dass ein Großteil der Berichtsentwickler Dienstleister sind, die zumindest auf der Rechnung Power BI-Entwickler stehen haben. Von denen kann ich das auch ein Stück weit erwarten.
Okay, das funktioniert und da schaust du drüber, aber du würdest jetzt nicht sagen, dass du nur dabei bist, irgendwie Brandherde zu löschen und Datenmodelle zu retten, weil das ist ja auch durchaus nicht nur negativ gemeint, weil bei erfolgreichem Self-Service, finde ich, entsteht das ja auch automatisch, dass Fachbereiche mutiger werden, auch aktiver werden, auch selber Data Flows machen, auch selber große Datenmodelle machen. Und irgendwann wird es dann einfach, ja, vielleicht nicht so perfekt, als wenn es alles zentral gesteuert wäre.
Ja, also das ist ein Stück weit richtig. Also zum einen wird es vielleicht nicht so perfekt, es wird aber auch nicht so groß, würde ich sagen, bislang. Also ich sehe das Problem weniger in der Qualität, da haben wir natürlich auch Luft nach oben, als mehr da drin, dass mit der Architektur, wie wir sie haben, eigentlich viel redundante Arbeit gemacht wird. Also es gibt viele Anforderungen, die sind in allen Ländern ähnlich. Also wir machen Vertrieb und da gibt es Vertriebsprozesse und da gibt es dann vielleicht eine oder andere regionale Eigenheit. Aber ich würde sagen, es gibt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede und deswegen wird es vielleicht auch mehr Sinn machen, gemeinsam einen Bericht zu erstellen, den man dann vielleicht nur regional anpasst. Und im Moment haben wir eben schon in der Regel die Organisation, dass jedes Land für sich selbst verantwortlich ist und für sich selbst auch die Ausgaben stemmen muss. Und das bietet natürlich viel Eigenständigkeit, aber eben auch wird viel doppelt gemacht. Und da würde ich schon gern ein bisschen mehr zentral unterstützen, dass man Dinge wiederverwenden kann. Und es gibt auch einzelne Länder, die schon danach fragen, die sagen, wir würden ja schneller vorankommen, wenn wir unsere Ressourcen in einen Pool schmeißen und uns einigen, was die machen.
Ja, und du hast ja auch gesagt, die Community ist im Aufbau. Also die Richtung sollte ja genau dahin gehen, dass das dann eben optimiert wird. Die Frage ist halt, wie priorisierst du das eigentlich, wenn du jetzt, weiß nicht, von allen Seiten vielleicht angesprochen wirst, von diversen Landesgesellschaften, von diversen Bereichen?
Naja, es haben ja alle Länder bei uns ihre eigenen Ressourcen. Und wir haben ja auch Dienstleister, wo die sich, wenn sagen, wir brauchen jemanden, um schneller voranzukommen, dann bin das nicht ich. Dann müssen die sich jemanden einstellen. Okay. Und ich bin ja vor allen Dingen Architektur und Governance. Also wenn jetzt jemand sagt, hier meine Reports laufen langsam, dann würde ich mit reinschauen, wie man das lösen kann, ein Konzept erarbeiten, aber auch wieder die Umsetzung im Detail würde dann natürlich wieder der Fachbereich regional machen.
Okay, das ist aber spannend, weil also ich mache das ja auch sehr gerne, einfach so Performance-Optimierung, sich da irgendwo eingraben und schauen. Und da ist es ja immer, es gibt ja die üblichen Quick-Wins, die wahrscheinlich jetzt, wer den Podcast schon mal gehört hat, wird auch Measure Killer und DAX Studio Vertipack Analyzer kennen und auch Best Practice Analyzer aus dem Tabular Editor zum Beispiel. Aber spannend wird's ja auch, wie gehst du damit um, wenn es irgendwie dann, ja, du stellst was fest, irgendwie 70 berechnete Spalten im Datenmodell, wo dann vielleicht die Hälfte einfach nur, keine Ahnung, habe ich wirklich schon mal gesehen, nur so related mit quasi einer Kopie aus einer anderen Tabelle, macht null Sinn. Da quasi, und dann wird ja gesagt, okay, das Modell lebt, aber du kannst ja nicht einfach da mit dem Holzhammer drauf hauen. Das heißt, deine Aufgabe ist dann eher, die Leute zu coachen, dass die das selber rausmachen.
Naja, zumindest machen wir in der Regel Reviews, ne? Und teilweise mache ich auch Musterlösungen. Und es ist ja so, wie du sagst, vieles ist Quick-Win und vieles kann man tatsächlich raustailern oder umbauen, ohne dass dir gleich alles um die Ohren fliegt. Und, sonst ist es vielleicht erst recht Zeit, mal was umzubauen. Also so typische, sagen wir mal, Performance-Killer, die ich immer wieder sehe, ist zum Beispiel, dass wir an der Faktentabelle eine Zeilen-ID dran haben. Ja, dann nehme ich eine Spalte raus, dann ist das Modell um die Hälfte kleiner. Und das kann man einfach machen. Also da muss man nicht viel umbauen. Und was bei uns auch aufgrund der Größe der Datenmodelle häufiger das Problem ist eher so die Struktur, wie die Measures aufgebaut sind. Also die Modelle sind überwiegend nicht so extrem komplex, dass sie dir um die Ohren fliegen.
Okay.
Aber ich sehe auch schon zum Teil Sachen, was weiß ich, wie direkte Beziehungen zwischen zwei Faktentabellen. Und auch da muss ich sagen, also wir haben natürlich Kollegen auf unterschiedlichem Niveau, aber es gibt Kollegen, wo ich wirklich positiv überrascht bin, wenn ich mich mit denen zusammensetze, ein Review mache, erkläre, wie man es besser macht. Und dann sitzen die da zwei Tage dran und dann läuft es. Also die Leute haben wir durchaus. Und dann schauen wir nochmal drauf und dann schauen wir uns vielleicht mal noch mit DAX Studio an, was jetzt der Unterschied war, um es zu verstehen. Und dann läuft es. Also da würde ich sagen, die Probleme sind jetzt nicht so groß. Es liegt natürlich auch an der Größe unserer Modelle, dass man keine Änderungen machen kann.
Okay. Ja, das ist ja schon mal gut. Also für mich zum Beispiel sind schon diese Tools auch wertvoll, seit die aufgekommen sind. Da kann ich halt auch mal schnell zeigen im Measure Killer. Ja, da ist diese ID, die macht halt irgendwie 30% vom Datenmodell aus und die wird nicht benutzt. Hier, faktenbasiert, weil sonst hätte ich ja immer diese Argumentation, also kannte ich selber von früher das, aber wir wollen ja vielleicht doch und die Belegnummer, wenn wir da was nachvollziehen wollen und jetzt eben nicht. Also genauso.
Der Measure-Killer ist jetzt bei mir noch nicht regelmäßig im Einsatz, aber somit einer der ersten Dinge, die ich tue, wenn ich jetzt ein Datenmodell analysiere, ist, dass ich im DAX Studio diesen Vertipack-Analyzer aufmache und dann sehe ich die Größen, dann schaue ich mir an, was die größten Spalten sind. Und ganz oft ist es halt eine ID an der Faktentabelle. Ja. Und ich sehe auch auf den ersten Blick, ob jemand noch diese Auto-Date-Time-Tabellen offen hat. Und die referenzielle Integrität schaue ich mir dann immer an. Also,
oder was auch für mich immer so ein Quick-Win natürlich, Datum-Uhrzeit. Datum-Uhrzeit bis ins Jahr 3000.
Ja, das haben wir selten, aber Auto-Date haben wir sehr oft noch gesehen.
Okay.
Ja. Aber auch das kann man in der Regel einfach abschalten. Fertig. Also ist das wirklich ein Quick-Win.
Ja, also ich bin da auch selber so quasi, im Grunde finde ich es gut, dass Power BI auch so fehlertolerant ist, dass Leute ja auch starten können und auch mal Fehler machen können, trotzdem ein Ergebnis haben, weil das so für die Start-Adoption gut ist, aber dann so diesen Schwenk zu bekommen, jetzt werdet mal doch professionell, das ist dann, finde ich, schon immer so, ja, eine Herausforderung auch teilweise, weil es läuft ja.
Ja, also die Diskussion ist ja in der Community aktuell auch sehr lebendig in meiner Wahrnehmung. Und ein Vorschlag, den ich da gelesen habe vor kurzem, den ich sehr gut fand, war zu sagen, also eigentlich ist das ja ein iterativer Prozess, wie du das erlernst. Und du kannst nicht mit jemanden erwarten oder damit überfordern, zu sagen, er soll erstmal perfekte Datenmodellierung und perfekte Measure-Programmierung lernen, sonst soll er das Tool lieber nicht benutzen, so ist es ja nicht. Sondern ich fand die Idee gut zu sagen, fang mit einfachen Sachen an und schau lieber, dass du das, was du machst, halt richtig machst und verstehst. Die komplizierten Sachen, die vielleicht kannst du die ja so lange noch an jemand anders abgeben, an Berater, Freelancer, was auch immer. Und wenn du dann so ein bisschen durch die Measures getastet hast, dann beschäftigst du dich mit der Datenmodellierung, dass die besser wird. Und vielleicht typischerweise wäre so ein Anlass spätestens, dass du auf Probleme läufst. Dass entweder deine Rechnungen ewig nicht stimmen oder der Kunde sehr umständlich oder sehr langsam wird und dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen, was muss ich anders machen? Und dann kommst du auf Datenmodellierung. Und dann machst du das eben auch eher erstmal so auf Grundlagenniveau und dann verbesserst du wieder deine Measure-Kenntnisse, ne? Fängst vielleicht an, dich mit Calculate zu beschäftigen und dann tauchst du noch tiefer ein und fängst vielleicht an, dich mit Kimball zu beschäftigen, ne? Und noch so ein bisschen mehr die Details und die Varianten von so einer dimensionalen Datenmodellierung rauszuarbeiten. Also so sehe ich das eigentlich. Und du hast natürlich auch andere Funktionen im Power BI, die du am Anfang benutzt, als die du als Profi benutzt. Am Anfang wirst du diesen Auto-Date-Table zum Beispiel anlassen und irgendwann wirst du lernen, dass du eine eigene Datumstabelle baust und dann auch Auto-Date ausschaltest. Und genau das Gleiche sehe ich auch, wenn du dir jetzt zum Beispiel Bücher anschaust über Power BI. Mhm. Da gibt es Autoren, die richten sich eben eher an die Einsteiger und die haben auch andere Programmier-Pattern, wie sagt man auf Deutsch? Muster, Entwurfsmuster. Mhm. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel so an Greg Deckler denke, würde ich sagen, der gibt sich sehr viel Mühe, seinen Code so zu strukturieren, dass ein Anfänger einfach seine Business-Anforderungen in Code abbilden kann. Und wenn du dann aber irgendwann an den Punkt kommst, dass du Performance-Probleme hast, dann wirst du deinen Code wahrscheinlich anders schreiben wollen. Also so hat alles seine Berechtigung. Man muss eben wissen, in welchem Bereich man sich gerade bewegt. Also dass man halt sein Enterprise-Datenmodell vielleicht nicht mit
Methoden baut. Ja, wie stehst du denn eigentlich zu Calculate? Weil ich selber bin da ja jetzt quasi diese ganze Aussage, dass auch Greg sagt, okay, es ist ja einfacher ohne Calculate. Ich sehe es zum Beispiel anders. Also ich habe es in Schulungen gegenüber reinen Business-Usern, die jetzt keine Programmierer sind, finde ich es viel einfacher, Calculate zu erklären statt Variablen. Also bin ich da jetzt irgendwie exotisch, weil ich sage einfach, okay, das ist jetzt einfach eine Kapsel drumherum, da kann ich Filter mitgeben. Ist halt wie eine Excel-Formel. Wenn ich aber anfange dann mit Variablen und irgendwelchen Zwischenrechnungen, da verliere ich die Leute eher. Also ich weiß, dass Brian Julius und Greg Deckler, die denken da genau anders. Ja. Ich habe mir immer mit Calculate leichter getan und habe damit tatsächlich wenig Probleme in Schulungen. Wenn ich sage, ja, das ist so ein bisschen Magie, Klammer auf, Ausdruck und dann Filter, Filter, Filter.
Ja, okay. Also es ist ja, aus meiner Sicht ist es eher natürlich ein Performance-Thema. Das Calculate zu erklären, würde ich sagen, fällt mir inzwischen auch leicht. Das kann man gut verständlich erklären, sagen jede weitere Filterparameter bringt im Prinzip eine weitere Schnittmenge oder eine weitere Menge ein und was berechnet wird, ist alles basierend auf der Schnittmenge, wenn du mehrere Filterparameter hast. Also so ganz grob erkläre ich das dann immer und das ist auch, glaube ich, ganz gut verständlich. Also ja. Habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Variablen würde ich sagen, also das größere Problem ist nicht das Verständnis, sondern ich würde sagen, mit Variablen arbeiten eben lieber Leute, die so ein Stück weit von der prozeduralen Programmierung herkommen. Ich fülle mir ein paar Variablen und dann mache ich If-Bedingungen und Switch. Und die wünschen sich dann vielleicht am liebsten noch, dass man Schleifen programmieren kann. Ja. Und kann man zum Glück aus Performance-Gründen nicht. Ja. Und das Problem an dem Ansatz sehe ich eher dann in der Performance. Also, dass eben zum Beispiel, wenn du jetzt prozedural programmieren würdest in, was weiß ich, C-Sharp oder Python, und du hast eine If-Bedingung und hast ein Stück Code, der wird in der Ausführung nicht angelaufen. Dann hat der, außer dass er ein bisschen Speicherplatz braucht für den Code, keine Performance-Auswirkungen. Aber DAX ist ja keine prozedurale Programmiersprache, sondern eine Query-Sprache, eine Datenbankabfrage. Und wenn du eine Variable definierst und die dann benutzt in einer If-Bedingung, dann werden die Daten, die dafür nötig sind, auch dann geholt, wenn die Bedingung nie zutrifft. Ja. Also die, die mit diesem prozeduralen Programmierspiel in Measure, in DAX, verbrätst du dir halt unter Umständen sehr, sehr viel Performance. Oder rennst auf das bei uns sehr verbreitete Problem, du wartest mehrere Sekunden, dann kommt die Meldung, der allokierte Arbeitsspeicher für die Abfrage ist übergelaufen. Also das ist wahrscheinlich so, neben das, was ein bisschen langsam ist, bei uns so mit das häufigste Problem.
Okay, tatsächlich sind viele Programmierer dann, die gerne mit Variablen so seitenfüllende Measures machen. Okay,
weil ja, sie müssen halt auch performant sein und in den Arbeitsspeicher passen.
Also, ja, also es gab ja auch eine Zeit, da wusste ich das auch nicht, dass es ein Problem sein könnte und auch gar nicht so lange her ist, dass ich weiß, dass zum Beispiel du die Variablen ja auch innerhalb von Ifs und eigentlich an jeder Stelle erstellen kannst, egal wo du dich gerade befindest. Deswegen schönen Gruß hier an die Andrea, die mir das erzählt hat.
Ja, das ist ja aus zwei Gründen wichtig. Ja, der eine Grund ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen Iterator hast, sowas wie SumX. Und du definierst die Variable irgendwo in dem zweiten Parameter von dem Iterator, dann nimmt die Variable ja bei jeder Iteration einen anderen Wert an. Und wenn du die gleiche Variable vor dem Iterator definierst, dann hat sie bei jeder Iteration den gleichen Wert. Also es ist schon mal funktional ganz was anderes, wo du die Variable hinlegst. Und das andere ist, dass wenn du die Variable, also sagen wir mal, du hast den Fall, dass es funktional keinen Unterschied machen würde, dann kann es immer noch den Unterschied machen, dass wenn du eine Variable weiter außerhalb als nötig legst, dass eben, dass sie dazu führt, dass sie die Abfrage sich Daten holt, die sie nachher nicht braucht. Also ein typisches Beispiel wäre, du hast eine Switch, also du hast zum Beispiel irgendwo eine Hilfstabelle und einen Slicer in deinem Report, mit dem du zwischen Measures umschalten kannst. Und dann hast du irgendwo eine Switch-Funktion, die fragt ab, was ist in dem Slicer ausgewählt, und basierend darauf wird dann ein Wert zurückgegeben.
Da sehe ich Klassiker, vor allem in der For-Field-Parameter-Zeit.
Ja, genau. Also inzwischen gibt es die Field-Parameter, sagen wir mal, motiviere ich auch dazu, die inzwischen zu verwenden, auch wenn die meines Wissens nach wie vor nicht General Availability sind. Also das würde ich mir mal wünschen.
Das kannst du am Ende noch mal ein paar Claims loswerden, weil ich kenne ja auch deine Meinung dazu.
Und aber was ich dann eben sehe in diesem Pattern, ist, dass jemand vielleicht 5 Variablen definiert und den Variablen diese Kennzahlen zuweist, wohl wissend, dass maximal eine davon gebraucht wird. Ja. Und wenn das jetzt, was weiß ich, einfach verschiedene Zeiträume von Umsatz sind, dann holt sich die Abfrage halt trotzdem nur den Umsatz von der Datenbank. Aber wenn ich jetzt hier einmal Umsatz habe und einmal Mengen habe und einmal Kosten habe, dann holt sich halt die Abfrage alle Daten für alle Variablen, obwohl nur eine Spalte vielleicht gebraucht wird.
Ja, also ich finde es gerade auch super, wie wir auf der Tonspur, und ich habe immer noch die Meinung, zumindest ich, aber gerne kommentiert, dass wer das hört. Ich fand das verständlich, auch als Tonspur funktioniert es. Man darf halt jetzt nicht mehr die Podcasts dann auf dreifache Geschwindigkeit hören. Dann hätten Leute vielleicht Probleme, dir zu folgen. Aber ich finde es ja super. Dafür ist der Podcast da, um da so ein bisschen Deep Dive noch mitzugeben. Und ja, Umgang mit Variablen muss auch wohl bedacht sein. Ist nicht sinnvoll, erstmal 10 Variablen, am besten alle mit SumX und noch einem If da drin, dann irgendwie zu berechnen, um dann am Ende ein Measure mit Switch zu nutzen.
Ich habe ja gelesen, dass du auch gerade dich in DAX-Optimierung weiterbildest.
Ja, genau. Wer uns bei YouTube gerade sieht, kann hier sehen, das schöne Buch hier von Marco und Alberto. Und ja, können wir gerne auch kurz drüber sprechen. Ich bin noch nicht durch, bin länger nicht durch. Das ist mehr wie so eine positive Routine bei mir, das immer wieder zu lesen, aber hab durchaus, also wer gern sich über technische Grundlagen da informieren möchte, weiß nicht, wie es dir ging, vielleicht hattest du da vorher schon mehr Einblick, aber allein schon diese Zusammenwirkung von Formal Engine und Speicher Engine ist schon nochmal spannend, die Grundlagen auch zu lernen.
Ja, also ich lese das Buch ja auch mit Begeisterung und bin noch gar nicht so weit gekommen. Also ich habe am Wochenende 2 andere Power BI Bücher gelesen, wo ich sagen würde, doch am Wochenende bin ich so weit durchgekommen, dass ich sie beiseite legen kann. Aber bei dem Buch komme ich wirklich langsam durch, weil mich einfach jedes Kapitel dazu anregt, das auch mal auszuprobieren.
Will das auch mal testen und gucken, und die geben ja auch Anleitungen, wie das zu testen ist.
Und da kann man dann eben auch sehen, dass ob du jetzt Variablen benutzt oder nicht, die Abfrage sieht schon anders aus. Also Variablen grundsätzlich zu benutzen, kann schon Sinn machen, aber man sieht auch, dass je nachdem, wo ich die Variable hinlege in meinem Code, dass möglicherweise Daten abgefragt werden, die nachher gar nicht gebraucht werden in der konkreten Ausführung, je nachdem, wo ich die Variable hinlege. Und das einfach das mal auszuprobieren, das, also vielleicht muss er auch ein bisschen eine Leidenschaft für haben. Vielleicht ist jetzt der Entwickler, der sich eher für besonders hübsches Frontend interessiert. Vielleicht hat er da auch gar nicht so den Zugang dazu, ist aber auch nicht schlimm. Also man kann ja auch
Wobei das spielt ja beides zusammen, weil ich finde, da wirklich so ein Schlüsselmoment auf den ersten 100 Seiten ist für mich auch wirklich nochmal, dass plastisch vor Augen geführt wurde. Wenige große Abfragen sind besser als viele kleine. Also eben dieses kleinteilige irgendwie Variablen, oder man hat irgendwelche Ifs oder nicht additive Berechnungen da drin, dann schickt der alles gegen die Datenbank und hat einfach einen Stau. Es macht schon Sinn, eben wirklich große Abfragen. Und das hat ja auch mit Frontend auch zu tun, auch wenn wir heute nicht viel über Frontend sprechen. So, baut bitte nicht hier 30 einzelne Elemente und jede Kachel einzeln, am besten bestehend aus 4 Elementen und noch ein Diagramm dahinter versteckt.
Ja, also das war ja tatsächlich ein Aha-Erlebnis auf meinem neuen Job. Also da gab es manche Entwickler, die wirklich das geliebt haben, alles in kleine Card-Visuals zu packen. Und ich wusste vorher noch gar nicht, dass es eine Obergrenze gibt, wie viel du auf eine Seite packen kannst.
Echt?
Die haben wir nämlich erreicht.
Wie viel ist das?
Es war, glaube ich, gar nicht so viel. Es war irgendwo im Bereich von 50 oder so, oder ein bisschen mehr.
Na gut, aber das hatte ich. So bei 30 hätte ich gedacht, okay, Zufall, dass ich es noch nicht gesehen habe.
Jedenfalls gab es irgendeine Fehlermeldung. Ich kann nichts mehr auf die Seite packen, weil es schon zu viel ist. Und so ein paar Lösungen haben mich wirklich fasziniert. Zum Beispiel, also was du spätestens heute ja mit diesem neuen Multicard, es heißt, glaube ich, einfach nur New Card Visual, wo du halt mehrere Karten in eine packen kannst, besser lösen kannst. Die haben zum Teil das alte Card Visual genommen, vielleicht weil es das neue noch gar nicht gab. Und dann gab es Situationen, wo Blank-Werte entstanden sind, die sie nicht anzeigen wollten. Und da gibt es ja zumindest inzwischen Möglichkeiten, das transparent zu machen oder so. Oder vielleicht Measure zu schreiben, dass dann halt ein Leerzeichen oder sowas kommt, statt Blank dass Blank da steht. Und da haben die aber über das Card Visual noch ein Rechteck gelegt. Und das Rechteck hatte eine dynamische Farbe. Und wenn der Wert blank war, war das Rechteck deckend, um das Blank zu verdecken. Mhm. Und sonst war es transparent, um den Wert durchscheinen zu lassen. Und dass die Seite langsam war, das überrascht, glaube ich, nicht.
Ja, tatsächlich, vor Jahren habe ich genau das auch schon einmal gebaut. Jetzt nicht bei vielen Karten auf einer Seite, aber schon bei einer. Ganz witzig. Auch genau mit derselben Intention, dass dann manchmal Details nur zu sehen sind, wenn ich was anklicke. Aber ist natürlich nicht zeitgemäß, und deswegen, wer jetzt Power BI mehr als Frontend-Tool kennt, muss halt für sich vorstellen, das ist halt nicht nur PowerPoint. Hinter jedem Visual steckt eine oder mehrere Abfragen. Und eben oft auch mehrere. Und das erklären ja die Italiener auch ganz gut. Das ist eben, ja, also je nachdem, wie komplex, wie gut das einfach zusammenzufassen ist, kann es eben sein, dass es nur eine Abfrage ist gegen die Datenbank oder ganz viele, und dann gibt es eben bestimmte Todsünden, eben irgendwie im SumX nicht additive Sachen zu machen, und zwar bei großen Daten oder erst die Tabelle schön einzufiltern und dann im SumX nochmal zu nutzen als Parameter bei jedem Schritt. Also da skaliert das halt schlecht. Das ist auch nicht immer so intuitiv, das zu sehen, aber wer sich da gern mit beschäftigt, dem können wir beide, denke ich mal, das Buch empfehlen. Das lehne ich mich mal so weit aus dem
Fenster. Es ist sehr, sehr technisch, aber auch, also mich regt es sehr auch wirklich zum...
So wie dieser Talk. Wer jetzt diesen Talk bis hierher gehört hat, der ist wahrscheinlich auch technisch. Wenn er
ausgestiegen ist, kann sich mal das Buch bestellen. Was ich ja interessant fand im Vorwort, dass das Buch ja eigentlich nur quasi die Ausleitung von der Live-Schulung ist, also wer Zeit hat, kann sich sicher auch mal in die Schulung setzen. Ich weiß nicht, wie oft die im Moment ist. Zweimal im Jahr, glaube ich, dieses Jahr. Ja. Einmal in Amsterdam, in Europa.
Stimmt. Gibt es in diesem Jahr noch in Hamburg? Wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung des Podcasts schon vorbei. Weiß ich nicht genau, aber
ja. Also deswegen ist eine Schulung, wo ich jetzt auch, wenn wir mehr Senior-Entwickler aufbauen, würde ich sagen, kann man auch mal zusammen hingehen. Hm. Okay. Und das sich mal gut erklären lassen. In Ruhe, ohne dem echten Projektdruck.
Gut, ja, und nach dem vielen Tech-Talk nochmal so ein bisschen, um da den Deckel drauf zu machen. Es klang ja vorher kurz durch. Du wünschst dir gar nicht mal so sehr neue Features, sondern du wünschst dir, dass Sachen endlich general available werden. Oder gibt es noch Wünsche an Features, die du hast?
Ja, also ganz oben auf meiner Wunschliste würde im Moment stehen, also wenn wir bei den Visuals bleiben, es gibt ja dieses neue Card Visual, das aber leider anders als dieses schon etwas länger vorhandene Multi-Row, heißt das, glaube ich, Visual, kann man dem neuen Card Visual keine Kategorie mitgeben. Mhm. Und das heißt, also was weiß ich, ich habe mir jetzt mal eine Karte gebaut, die will ich pro Region benutzen. Ich habe da 3 Kennzahlen drauf und die will ich für jede Region sehen. Dann habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich kopiere halt doch wieder das Visual und setze dann immer den Regionenfilter drauf. Dann habe ich aber auch wieder so viele Abfragen, wie ich Regionen habe, was ich ja eigentlich genau nicht mehr will mit dem Visual. Oder ich fange an, Measures zu bauen für jede Region. Dann habe ich Measures so viele, wie ich Regionen habe, was ich eigentlich auch nicht haben will. Also da wäre sicher ganz weit oben auf meiner Wunschliste, dass dieses neue Card Visual noch Kategorien kann.
Ja. Da unterstütze ich dich absolut. Genau. Und manchmal gehen die Wünsche ja auch in Erfüllung.
Solange es noch nicht General Availability ist, kann man ja noch hoffen.
Ja.
Also auf der anderen Seite gibt es halt Dinge, wo ich sagen würde, die sind jetzt schon so lang eben, wie heißt das dann, Preview? Immer noch Preview. Und da tut sich nicht mehr viel dran. Und ich glaube, manche Features ließen sich leichter in einem Unternehmen einführen und etablieren, aber wenn man sagen kann, die sind jetzt GA. Das ist so, sagen wir mal, der Hauptknackpunkt, wo ich sagen würde, deswegen wäre es schon gut, dass die auch mal GA werden irgendwann. Also gerade sowas wie die Field-Parameter sind, glaube ich, auch nach wie vor nicht GA, oder?
Bin ich nicht ganz sicher. Faktencheck also in den Shownotes.
Wenn dann noch nicht lang. Und dann habe ich halt manchmal schon Lieferanten auch, die sagen, eigentlich wollen wir GA-Features nicht in Kundenprojekten benutzen. Das kommt natürlich auch immer darauf an, ob die jetzt gerade vor einem Monat erschienen sind oder ob die jetzt schon ein Jahr lang GA sind und etabliert sind. Und also da würde ich mir halt wünschen, wenn das...
Ja, das war mit...
Das ist das, was man auch mal einen Haken dran macht.
Mit Calculation Groups hatte ich ja ganz lange diese Geschichte. Da hat es auch gedauert.
Die Integration finde ich aber gut gelöst. Also die kann man ja jetzt nutzen. Mhm. Man kann sogar diese Precedents, also was quasi äußere und was innere Ausführung ist, kann man mit Drag and Drop sich hinziehen. Also finde ich gut gemacht.
Ja, also ist wirklich auch nochmal, geht ja inzwischen auch ohne externe Tools. Davor musste ich immer erklären, ja, die sind ja eigentlich schon GA, nur die Oberfläche nicht. Aber jetzt ist ja zum Glück alles da. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, die letzten Worte gehören dir. Du hast sicherlich trotzdem noch einiges zu sagen. Wir machen mal einen Deckel drauf. Ich fand sehr schön, dass du da warst. Wir sind wirklich sehr tief gegangen und gerne bei weiteren Anregungen. Sollen wir noch technischer gehen? Sollen wir noch so eine Folge nur über Code sprechen? Gerne einfach Bescheid geben. Aber die letzten Worte gehören dir, Martin.
Ja, danke, Arthur. Also gerade bei solchen technischen Themen kannst du ja auch mal mitnehmen und überlegen, ob du noch irgendein Format dir überlegen möchtest, wo man vielleicht am Bildschirm was zeigen kann. Also das kann ich mir vorstellen, dass das natürlich die Sachen nochmal greifbarer macht. Jetzt um heute zu folgen, muss man bestimmt schon ein gewisses Niveau vor Augen haben. Aber auf der anderen Seite, wer bis jetzt dran geblieben ist, herzlichen Glückwunsch, wir brauchen mehr Leute wie euch, wir brauchen mehr Entwickler, die sich wirklich für die Performance-Optimierung und die Datenmodelloptimierung und eine saubere Programmierung und ein bisschen Datenbank-Background interessieren. Und wir suchen solche Leute auf jeden Fall. Und deswegen nehme ich auch gern teil an solchen Veranstaltungen, um mit zu unterstützen, ein bisschen die Kenntnisse zu streuen.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.